Alexandria, dein Podcast für Wissenschaft.
Hallo und willkommen zu einem neuen Alexandria-Podcast. Die heutige Folge dreht sich um ein Thema, das in der Corona-Krise wieder stark an Brisanz gewonnen hat: Verschwörungstheorien. Als Experten darf ich heute Dr. Sören Stumpf begrüßen. Dr. Stumpf arbeitet und forscht am Institut für Germanistik an der Universität Trier. Bis Oktober 2020 ist er im Zuge eines Forschungsstipendiums an der Princeton University in den USA. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Analyse von Verschwörungstheorien. Gemeinsam mit Dr. David Römer untersucht er die sprachlichen Muster und Stilmittel, durch die sich Verschwörungstheorien auszeichnen. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Sprache daran beteiligt ist, dass Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Und genau darüber werden wir uns heute unterhalten. Willkommen, Dr. Stumpf.
Ja, danke schön für die nette Vorstellung und danke, dass ich dabei sein darf.
Also Sie arbeiten ja als Linguist, Sie arbeiten am Institut für Germanistik, aber als Linguist, wie würden Sie die Disziplin der Linguistik beschreiben?
Also die Linguistik ist ganz allgemein gesprochen die Erforschung der Sprache, jetzt bei mir bezogen auf die Einzelsprache Deutsch. Und die Linguistik ist ein ja vielfältiges und facettenreiches Forschungsgebiet, was aber grob in zwei Richtungen unterteilt werden kann. Das wäre einmal eine eher systemorientierte Analyse von Sprache, also wie ist das Deutsche aufgebaut, wie sind die grammatischen Regeln, wie ist der Wortschatz, wie setzt er sich zusammen, wie kann man aus einzelnen kleinen Bausteinen größere Sätze zum Beispiel formen. Das wäre also eher so das Sprachsystem, was man dann auch in Grammatiken wiedererkennt, zum Beispiel der Duden-Grammatik. Und die zweite Perspektive, und das ist dann eher die Richtung, in die auch Sprache und Verschwörungstheorie hingeht, wäre der Sprachgebrauch. Also die Frage, wie werden denn eigentlich die sprachlichen Einheiten wie Wörter, Sätze, Texte und so weiter verwendet? Also wer verwendet, zu welcher Zeit, mit welcher Intention einen bestimmten Ausdruck, einen bestimmten Satz? Das wäre eine Sprachgebrauchsperspektive. Und innerhalb dieser sprachgebrauchsorientierten Forschung findet man auch viele ja interdisziplinäre Anknüpfungspunkte mit angrenzenden Disziplinen. Und da findet man sogenannte Teildisziplinen der Linguistik, also Soziolinguistik, Psycholinguistik, Politolinguistik, die sich also mit angrenzenden Fächern dann auch verbinden und dann die Sprache im politischen Rahmen, die Sprache sozialer Gruppen oder eben ja Sprachverarbeitung und Spracherwerb analysieren.
Sprache ist allgegenwärtig, kann man sagen, und sie genauer und in den Fokus zu nehmen, dementsprechend sehr spannend. Wie kamen Sie jetzt eigentlich dazu, dass Sie ganz konkret sagen, ich möchte mir die Sprache der Verschwörungstheorien anschauen?
Ja, ich kann mich noch daran zurückerinnern, wie das Ganze anfing. Also das ist ja zusammen mit meinem Kollegen Dr. David Römer entstanden und wir beide waren gerade frisch sozusagen promoviert und man hat lange an einem Thema gearbeitet, über 5, 6 Jahre. Und war dann natürlich auf der Suche nach einem neuen spannenden Bereich. Und wir kamen dann beide irgendwie darauf, Verschwörungstheorien uns aus linguistischer Sicht anzuschauen. Eben erstens aus dem Grund, weil uns aufgefallen ist, dass, und das schon vor 4, 5 Jahren, also nicht erst jetzt seit Corona, sondern auch damals schon Verschwörungstheorien medial irgendwie allgegenwärtig waren. Also man fand Berichte im ZDF, ARD oder auch in Zeitungsberichten und Zeitschriften. Man fand es in den sozialen Medien, waren Verschwörungstheorien irgendwie omnipräsent, auch in der Popkultur, also in Filmen und so weiter, werden immer mal wieder gerne auch Verschwörungstheorien aufgegriffen und so weiter. Das ist uns aufgefallen und als wir uns dann ein bisschen genauer mit dem Forschungsstand beschäftigt haben, also was gibt es eigentlich schon zu Verschwörungstheorien generell aus wissenschaftlicher Sicht und speziell aus der linguistischen, ist uns aufgefallen, dass zum einen ja in anderen Fächern, zum Beispiel Soziologie, Psychologie, Politik oder Geschichtswissenschaft, schon eine recht lange Forschungstradition zu Verschwörungstheorien existiert, aber wir haben keine einzige Studie gefunden im Bereich der Sprachwissenschaft, die sich mal mit dem sprachlichen Aspekt, mit der Sprache überhaupt beschäftigt hat, wie sie in Verschwörungstheorien auftritt. Das war für uns ein Anreiz, uns einfach mal in ersten Fallanalysen dem Thema zu nähern, uns einfach mal methodologisch und theoretisch der Frage zu stellen, wie kann man denn Sprache und Verschwörungstheorien miteinander verknüpfen? Und das Ganze ist dann, ja, wie gesagt, in ein paar Fallanalysen geendet und auch in einem oder zwei Masterseminaren, die wir an der Uni Trier durchgeführt haben, also auch mit Studierenden, um dort einfach mal auch auszutesten, wie das Ganze dann didaktisch umsetzbar ist. Und ja, mittlerweile machen wir das seit 2,5 Jahren und es sind jetzt auch ganz neuere Publikationen erschienen und wir wollen das in Zukunft dann auch vertiefen.
Nachdem Sie jetzt diese Seminare gehalten haben, ich kann mir vorstellen, dass das sehr spannend war. Aktuelle Themen kommen ja normalerweise immer sehr gut an, auch bei Studierenden. Ich habe gelesen, dass Sie Ihre Forschung quasi als sprachliche Konstruktion von Verschwörungstheorien bezeichnen. Also das erforschen Sie. Was genau ist das? Was genau bedeutet das sprachliche Konstruktion?
Also was wir mit der sprachlichen Konstruktion von Verschwörungstheorien meinen, ist, dass wir davon ausgehen, das ist eine grundtheoretische Vorüberlegung auch erstmal, dass Verschwörungstheorien ein sehr abstrakter Gegenstandsbereich sind. Wir können Verschwörungstheorien nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, nicht anfassen. Das ist ein sehr abstraktes Konzept und von daher können wir, um Verschwörungstheorien überhaupt erst erfahrbar zu machen und um sie weiter zu transportieren, sage ich mal, als Wissensbestände, überhaupt nur durch sprachliche Mittel, ne, funktioniert das, indem wir eben beschreiben, was ist das für eine Verschwörungstheorie, wie ist sie aufgebaut, und das ist dann eben diese wirklichkeitserschaffende, ja, Macht oder ja der Faktor, den Sprache in sich trägt. Das verstehen wir unter der Konstruktion von Verschwörungstheorien durch Sprache. Also Sprache konstruiert, erschafft überhaupt erst eine Verschwörungstheorie, beziehungsweise sie maßgeblich daran beteiligt.
Und wie darf ich mir das vorstellen? Mit welcher Methode arbeiten Sie so? Ist es so, dass Sie dann einfach extrem viel Text auswerten und Werbung oder so Filmmaterial und so weiter? Oder?
Genau, das ist der Ansatz. Also wir verorten uns dann innerhalb der Teildisziplin der Diskurslinguistik. Also uns geht es um die Untersuchung von Diskursen, verstanden als textübergreifende Wissensbestände, die sich um ein Thema drehen, in unserem Fall dann eben eine bestimmte Verschwörungstheorie. Also wie wird beispielsweise in der Verschwörungstheorie der Umvolkung oder Chemtrail-Verschwörungstheorie geschrieben und gesprochen? Und um das Ganze untersuchen zu können, nützt es natürlich jetzt nicht, sich einen einzelnen Text anzuschauen und dort mal ein bisschen die rhetorischen Mittel nachzuzeichnen, sondern was wir dann versuchen zu sammeln, sind große Textkorpora, innerhalb derer dann eben Texte zu einem bestimmten Thema, also zu einer bestimmten Verschwörungstheorie gesammelt werden. Im Idealfall diese auch digital vorliegen, wir also dann auch mit in Trier beispielsweise dem Center for Digital Humanities zusammenarbeiten, die dann Plattformen haben, wo wir unsere Texte einspeisen können, wo wir sie mit Metadaten versehen können und wo wir sie dann mit diversen, ja, computergestützten Tools auch auswerten können. Wir können sie also annotieren, das heißt, wir können bestimmten sprachlichen Einheiten bestimmte Werte zuweisen. Also hier ist eine Metapher, da ist eine Wortbildung, da ist ein Argumentationsmuster und somit können wir die Daten also dann auszeichnen und am Ende auch quantitativ auswerten. Also das Ganze wäre dann ein korpusbasiertes Vorgehen, eben mit dem Ziel, etwas über diesen Diskurs herauszufinden und eben etwas über die sprachlichen Mittel, die in vielen, vielen Texten immer wieder, also musterhaft auftreten. Das ist so das Kernmerkmal und die Kernfragestellung.
Sagen Sie, speisen da sehr viele verschwörungstheoretische Texte eben ein. Aber dafür müssen Sie ja vorher definieren, was ein verschwörungstheoretischer Text ist. Also was ist Ihre Definition von einer Verschwörungstheorie? Was ist das? Was macht das aus?
Das ist eine gute Frage, denn der muss man sich natürlich direkt am Anfang seiner Forschung stellen. Das mussten auch David Römer und ich, als wir uns das erste Mal mit dem Thema beschäftigt haben. Und der Soziologe Andreas Anton schreibt in seinem Werk, es gibt keine allgemeingültige Definition von Verschwörungstheorien. Erstens, weil es wirklich ein Themenbereich ist, der zum Teil sehr schwammig ist, wo die Abgrenzungen unklar sind. Und zum anderen, weil eben so viele Disziplinen sich damit beschäftigen. Also eine psychologische Definition ist sicherlich anders als eine politikwissenschaftliche. Und eine sprachwissenschaftliche ist sicherlich auch wieder anders. Und wir standen dann auch vor dem Problem, was ich vorhin erwähnt habe, dass es eben noch keine linguistische Forschung gibt. Das heißt, wir lehnen uns mit unserem Begriffsverständnis an bisherige Studien an, also aus der Soziologie oder aus der Psychologie, und versuchen dann aber auch noch für die Linguistik einen bestimmten Aspekt herauszustellen, der wie folgt aussieht. Also wenn man Verschwörungstheorien definiert, muss man erstmal ja Verschwörung definieren. Also, und da lehnen wir uns an den Philosoph Karl Hepfer an, der sagt, dass eine Verschwörung eben definiert wird als das geheime Zusammenwirken einer in der Regel überschaubaren Gruppe von Personen, deren Absprachen und Handeln darauf zielen, die Ereignisse zu ihrem eigenen Vorteil und damit eben auch zum Nachteil der anderen und der Allgemeinheit zu beeinflussen. Und wichtig ist dabei, dass eben hier ein, ja, eigennütziger Zweck verfolgt wird bei dem Ganzen, und Verschwörungstheorien daraus schlussfolgernd sind dann eben Versuche, allgemeine Ereignisse und ja Geschehnisse auf der Welt als eben so eine Verschwörung zu deuten und eben nicht als das, was sozusagen in der offiziellen Version erzählt wird, was allgemeiner Konsens ist. Und das wäre der wichtige Aspekt, an dem wir jetzt aus linguistischer Sicht anknüpfen. Wir verstehen nämlich Verschwörungstheorien, und da greifen wir auf eine medienwissenschaftliche Definition zurück, als immer aus zwei Erzählsträngen bestehende Theorie oder aus zwei Plots. Also wir haben den sichtbaren Plot, das ist dann sozusagen die offizielle Version, also das, was von der Allgemeinheit und von gewissen Institutionen, die nun mal allgemein anerkannt sind, wie Politik, Medien, Wissenschaft, geteilt wird über ein Ereignis, beispielsweise 9/11. Und dann gibt es den unsichtbaren Plot, die Verschwörungstheorie, das Sonderwissen, das Spezialwissen, was sozusagen die VerschwörungstheoretikerInnen dann versuchen, als ihre Sicht auf die Dinge darzustellen. Und dann wird versucht eben, und das ist ganz wichtig aus linguistischer Sicht, einmal wird versucht, in verschwörungstheoretischen Texten den sichtbaren Plot, die offizielle Version anzugreifen, also Ungereimtheiten irgendwie festzustellen, also das war doch so nicht und da ist irgendwie was, das kann nicht stimmen, was hier in der offiziellen Version steht. Und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig wird versucht, die eigene Sicht auf die Dinge als glaubwürdiger darzustellen, als legitim. Und das sind eben diese beiden Plots, die sozusagen für uns Kernmerkmal sind und für uns auch sehr gut für linguistische Analysen fruchtbar gemacht werden können. Denn wir schauen uns jetzt ganz konkret in den Texten an, mit welchen sprachlichen Mitteln und Strategien die offizielle Version in Frage gestellt wird und umgekehrt die eigene Sicht auf die Dinge als glaubwürdig dargestellt wird.
Also nochmal, um das zu rekapitulieren, das heißt, es braucht, um eine Verschwörungstheorie zu sein, auf jeden Fall auch einen Handelnden, also einen Handelnden, einen Agenten, irgendjemanden, der quasi da die Strippen zieht im Hintergrund und sich dadurch einen Vorteil verschafft. Das bedeutet, dementsprechend sind viele, also wenn ich eine pseudowissenschaftliche Aussage mache, wo ich einfach behaupte, zum Beispiel die Erde ist flach, ist das noch keine Verschwörungstheorie, wenn ich nicht sage, es gibt da Kräfte, die wollen diese Fehlinformation, also die behaupten, die Erde ist rund und haben damit ganz bestimmte Vorteile. Das wäre dann quasi der Unterschied auch ein bisschen zwischen Pseudowissenschaft und Verschwörungstheorie, wo das kippt dann quasi.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den Sie ansprechen, denn ich glaube, das ist auch ein Kernmerkmal, dieses cui bono, also wem nützt es eigentlich? Wer steckt dahinter? Also irgendwelche Eliten, häufig dann auch ins Antisemitische rüberrutschend, sage ich mal. Das ist für uns auch ein Kernmerkmal. Und Sie haben recht, diese Flat Earth Theory, also die flache Erde, da frage ich mich teilweise, ja, ist das jetzt eine Verschwörungstheorie? Ich meine, wem nützt es denn, also nützt es den Wissenschaftlern auf der Welt zu sagen, dass die Erde flach ist? Was soll das denen bringen? Also ich glaube, dieses verschwörungstheoretische Moment kommt erst dann zum Vorschein, wenn dann beispielsweise solche Flat-Earthler sagen, okay, das nützt denen aus den und den Gründen. Ne? Die wollen das und das damit erzielen, ne? Irgendwie vielleicht Geld damit machen oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Moment, dass wir hier jemanden haben, der dahinter steckt und der aus eigennützigen Zwecken für seinen Vorteil und zum Nachteil von anderen handelt. Und da haben Sie recht, bei manchen, in Anführungszeichen, Verschwörungstheorien ist das schwer zu erkennen, sage ich mal.
Das heißt, aus Ihrer Sicht, das macht schon einen Sinn. Und ich meine, die Wissenschaft arbeitet ja immer sehr stark mit Definitionen und Definitionen zeichnen sich ja oft dadurch aus, dass man etwas abgrenzt voneinander. Also, dass wir dann unterscheiden zwischen zum Beispiel Verschwörungstheorien, zwischen Fake News, zwischen Populismus. Haben Sie sich damit auch auseinandergesetzt?
Ja, haben wir. Wir haben uns in einem Paper vor allem mit den Verbindungen zwischen Populismus und Verschwörungstheorien auseinandergesetzt und hier ganz konkret auch am Fallbeispiel der Partei Alternative für Deutschland. Vielleicht ganz kurz, um das von vorne aufzurollen. Die drei Begriffe sind schon unterschiedlich. Also es lohnt sich schon, Fake News, Verschwörungstheorie und Populismus zu differenzieren. Bei Fake News handelt es sich ja laut Definition um manipulative Fehl- oder Falschmeldungen, die aber von den Textproduzenten bewusst gestreut werden. Also die Textproduzenten sind sich dem ja bewusst, dass es Falschmeldungen sind. Und bei Verschwörungstheorien gehen wir zumindest davon aus, dass in den Texten, wo jetzt bestimmte Akteure dann handeln, dass die selbst davon überzeugt sind. Also wenn so ein Flat-Earther sagt, die Erde ist flach, dann kann man davon ausgehen, beziehungsweise gehen wir davon aus, dass der wirklich daran glaubt. Also es ist keine manipulativ gestreute Falschmeldung, sondern wirklich seine Überzeugung. Eine andere Sache ist es natürlich, dass nur als Fußnote das Geschäftsmodell Verschwörungstheorien. Also viele haben das als Geschäftsmodell erkannt und ich glaube auch viele Alternativmedien, in Anführungszeichen, die wir sie auf YouTube-Kanälen kennen und die gezielt Verschwörungstheorien verbreiten, machen das auch aus monetären Interessen und glauben vielleicht nicht an alles, was sie dort verbreiten. das nur am Rande. Aber wir gehen davon aus und wir untersuchen eben vor allem YouTube-Kommentare, Tweets, Facebook-Posts, also alles, was in digitalen sozialen Medien so umhergeht. Also das allgemeine, die allgemeine Bevölkerung in Anführungszeichen, dass diejenigen, die dort was posten, schon davon überzeugt sind, ne, weil die das nicht aus monetären Interessen machen. Dann Populismus nochmal auf der anderen Seite ist noch ein bisschen abstrakter, ist eine ja politische, ideologische Richtung, die sich vor allem als ja politischer Stil auf der einen Seite auszeichnet und eben als Ideologie und eben bestimmte Strukturmerkmale aufweist. Also Komplexitätsreduktion, Elitenfeindlichkeit, also Abgrenzung nach oben bei den Eliten, Abgrenzung auf der horizontalen Ebene, also Ausländer zum Beispiel. Mhm. Und was wir dann gesagt haben oder versucht haben herauszuarbeiten, ist, dass Verschwörungstheorien zwar nicht mit Populismus gleichzusetzen sind, das ist einfach eine andere Ebene, aber dass Verschwörungstheorien ein wesentliches Strukturmerkmal innerhalb populistischer Strömungen und innerhalb populistischer Gedanken sind. Und das haben wir dann mit dem Fall, der Fallanalyse AfD versucht zu zeigen, innerhalb derer eben Verschwörungstheorien nicht nur mal einzeln auftreten und irgendwie bei kleineren politischen Akteuren, sondern bis hoch in die Führungsriege auch vorkommen, in den Wahlprogrammen, teilweise in den Parteiprogrammen auch herauszulesen sind. Und hier ganz speziell die sogenannte Umvolkungsverschwörungstheorie, der große Austausch. Und das hat uns auch ein bisschen schockiert, wenn ich ganz ehrlich sein soll.
Ja, auf das würde ich dann auf jeden Fall noch gerne eingehen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr über diese spezielle Verschwörungstheorie erzählen. Vorher nochmal zur Klarstellung, ich finde das sehr spannend. Quasi kann man dann also sagen, Fake News sind Lügen in gewisser Weise. Also da lügt jemand, da weiß jemand, es ist nicht so, wie er sagt. Während Verschwörungstheorien tatsächlich insofern keine Lügen sind, weil die Leute daran glauben. Das ist tatsächlich auch aus rechtlicher oder moralischer Sicht interessant, das so zu differenzieren.
Ja, sehr schöne Frage, die ja auch in die Richtung geht, was ist eine Lüge überhaupt? Dazu gibt es übrigens auch linguistische Forschung, also geht so ein bisschen ins Philosophische auch. Also wenn man davon ausgeht, dass eine Lüge nur dann eine ist, wenn man selbst das auch dem Ganzen bewusst ist, dass es eine Lüge ist, natürlich, dann kann man das ausdifferenzieren. Ne? Aber es gibt natürlich auch sowas wie Notlügen und so weiter und da muss man auch bei Lügen nochmal ein bisschen differenzieren. Bin ich jetzt nicht so ganz gut eingelesen, aber ich glaube, dass dieses Merkmal, was Sie auch nochmal herausgehoben haben, ist entscheidend, um Fake News von Verschwörungstheorien abzugrenzen, dass derjenige sich bewusst ist. Aber das kann verschwimmen. Also wenn wir an den Wahlkampf auch hier in den USA denken, von 2016, auch jetzt bekommen wir das wieder mit. Ich bin ja aktuell ganz nah dabei, dass dann der Präsident eben auch gezielt Fake News streut, beziehungsweise auch Verschwörungstheorien. Und ich unterstelle ihm jetzt mal, dass er nicht wirklich daran glaubt, sondern auch das aus politischen Kalkül heraus dann verbreitet. Also da ne, deckt sich vielleicht dann auch ein Fake News und das der verschwörungstheorische Inhalt dieser Fake News, sage ich mal. Ne? Also vielleicht ist Fake News eher so das Medium, was generell die Übertragung und die Verschwörungstheorie ist der Inhalt dann, der dort übertragen wird. Genau, noch ein wichtiger Punkt vielleicht, aus linguistischer Sicht ist auch spannend, wenn man die Begriffe hat, Fake News, Verschwörungstheorie und Populismus, dass alle drei aus politolinguistischer Sicht ja politische Kampfbegriffe sind, sogenannte Stigma-Wörter. Also wir können auch in einem Diskurs, und das ist auch, sollte man auch kritisch sehen, andere Leute oder deren Meinung diskreditieren oder sie mundtot machen, in Anführungszeichen, wenn wir sie als Populist, Verschwörungstheoretiker oder wenn wir etwas als Fake News auszeichnen. Und das ist natürlich ein allgemeines privates Mittel, um vielleicht Meinungen, die einem selbst nicht so passen, zu diskreditieren.
Aber da muss man natürlich aufpassen, dass man es dann nicht überstrapaziert und dass die dann ihre ganze Bedeutung verlieren. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir uns wissen, worüber wir uns unterhalten, wenn wir uns unterhalten.
Ja, genau.
Das ist sehr spannend und Sie haben eben vorher schon erwähnt, Sie haben sich da vor allem mit der AfD auseinandergesetzt und eine sehr bekannte Verschwörungstheorie ist eben diese von der Umvolkung. Ich kann mich doch erinnern, da gibt es ja auch, glaube ich, ein Buch von Thilo Sarrazin, das in eine ähnliche Kerbe schlägt, das mal ein ziemlicher Bestseller war vor ein paar Jahren. Ja, was genau geht es da und was haben Sie da herausgefunden?
Also die Verschwörungstheorie der Umvolkung oder der große Austausch, die behandelt oder deren Inhalt ist, dass es eine Verschwörung von Seiten der Eliten gibt, meistens werden Politiker genannt oder auch das Judentum als solches, und diese Eliten versuchen, die weiße Mehrheitsbevölkerung in Europa, den USA oder auch Australien, Neuseeland auszutauschen, ne? Deswegen der große Austausch oder Umvolkung durch eine, ja, durch dunkelhäutige, muslimisch geprägte Bevölkerung, also ganz konkret im Rahmen der Flüchtlingsdebatte kam das Ganze auf und auch, Sie sitzen ja in Wien, die identitäre Bewegung ist dort auch maßgeblich daran beteiligt. Also es ist eine Verschwörungstheorie vor allem aus rechten und rechtsextremen Kreisen. Und hier eben, und da steckt das Verschwörungstheoretische drin, also man könnte ja sagen, okay, und das wirklich jetzt in Anführungszeichen, wenn das so 100 Jahre weiterläuft, dann gibt es keine Weißen mehr, dann sind wir alle irgendwie muslimisch geprägt. Das wäre für mich jetzt noch nicht so die Verschwörungstheorie, sondern das wären einfach Migrationsströme oder Migrationsbewegungen. Aber dass man sagt, dass dahinter ein geheimer Plan steckt, ne, dass Merkel beispielsweise, das Finanzjudentum, George Soros oder auch andere Vertreter der europäischen Politik dahinter stecken und das gezielt herbeiführen, ne, durch Maßnahmen, das ist dann die Verschwörungstheorie, das ist dieses cui bono, wem nützt es? Denn es wird gesagt, das bringt der Merkel weitere Wähler, ne? Die hat sich dann irgendwie eine Masse geschaffen, die sie dann weiterhin wählen kann und sie will einfach das kritische Volk dann, das deutsche Volk, mundtot machen, indem es ausgetauscht wird. Also das sind solche Erzählstränge, die dann in dieses Verschwörungstheoretische hineingehen. Und was wir dann geschaut haben ist, oder was uns, wie wir aufmerksam geworden sind, ist ein Gutachten, oder zwei Gutachten besser gesagt, eines, was die AfD selbst erstellen hat lassen, nämlich 2018, als sie versucht hat, der Beobachtung des Verfassungsschutzes aus dem Weg zu gehen, hat sie ein Gutachten, ein externes in Auftrag gegeben, wie sie sich denn in Zukunft verhalten solle und was vielleicht nicht so gut rüberkommt und wie man dann eben der Beobachtung des Verfassungsschutzes umgehen kann. Und in diesem Gutachten wird ganz explizit angesprochen, dass die AfD oder dass die Politikerinnen und Politiker der AfD im öffentlichen Diskurs bestimmte Schlagwörter nicht mehr verwenden sollten. Und das sind teilweise Schlagwörter, die eben einfach verschwörungstheoretisch konnotiert sind, also Umerziehung, Lügenpresse, aber eben auch, und das am meisten, sind es Wörter, die in diese Umvolkungsrichtung gehen. Und ich zitiere hier aus dem Gutachten: Die Verwendung von Begriffen wie Überfremdung, Umvolkung, großer Austausch, Volkstod, die Bezeichnung von Immigranten als Invasoren, die Darstellung der Einwanderung als von den politischen Eliten planmäßig betriebener Prozess mit dem Ziel, die deutsche Kultur, das deutsche Volk durch eine andere Bevölkerung zu ersetzen, das sollte man unterlassen. Also das ist ein offizielles Gutachten, was auch einsehbar ist im Netz. Und ja, dann ein zweites Gutachten, was Anfang 2019 vom Verfassungsschutz erstellt worden ist. Und zwar heißt das Gutachten zu tatsächlichen Anhaltspunkten für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung in der Alternativen für Deutschland. Also hier wurde auf mehreren hundert Seiten dargelegt, welche Anhaltspunkte es denn gibt, dass die AfD eventuell ein Verdachtsfall wird und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und hier haben wir dann einfach mal mit der Suchfunktion nach Verschwör gesucht in diesem Gutachten und haben 19 Wörter, also wie Verschwörungstheoretiker, verschwörungstheoretisch entdeckt. Und in dem Gutachten werden also an vielen, vielen Stellen durchgängig wird angesprochen, dass die AfD in eine verschwörungstheoretische Richtung abdriftet oder dass das ein konstitutives Merkmal dieser Partei ist. Und dass das auch in rechtsextremistische Verschwörungstheorien mündet, wie beispielsweise die Umvolkung oder der große Austausch. Und da werden dann auch immer wieder Zitate von Tweets oder Facebook-Posts oder verschiedene Videos der AfD-Personen angeführt in diesem Gutachten. Und die haben wir uns alle gesammelt. Und jetzt komme ich zu unserem linguistischen Forschungsansatz. Wir haben diese Zitate gesammelt, haben nochmal ein bisschen weiter recherchiert und haben sozusagen dann eine Textsammlung erstellt mit Zitaten, Aussagen von AfD-Politikerinnen und Politikern, innerhalb derer sie auf diese große Austauschverschwörungstheorie referieren. Und das Ganze haben wir dann ein bisschen linguistisch unter die Lupe genommen.
Was genau? Also das klingt jetzt so, als hätten Sie im Zuge dieser Forschung so ein bisschen das Best-Practice-Beispiel für wie erkenne ich eine Verschwörungstheorie entwickelt. Also wenn man sich jetzt da eben dann diese Ergebnisse anschaut, wie würden Sie zusammenfassen, wie erkenne ich eine Verschwörungstheorie, wenn ich sie vor mir habe, wenn ich sie höre? Auf was für Signale muss ich achten?
Ja, das ist eine gute Frage, die wir aber, glaube ich, leider nicht beantworten können und das auch nicht das Ziel unserer Forschung ist. Also unser Ziel ist es jetzt nicht, so einen Baukasten zu entwickeln, wo wir sagen können, wir ziehen hier bestimmte Register und können oder so eine Schablone und legen die über Texte drüber und sagen, okay, das ist eine Verschwörungstheorie. Wir gehen ja eher andersrum. Wir fragen ja erstmal inhaltlich, was ist eine Verschwörungstheorie, und sammeln Texten, in denen diese Verschwörungstheorie thematisiert wird, und suchen dann die sprachlichen Mittel raus. Also das ist eher das umgekehrte Verfahren. Natürlich beschreiben wir bestimmte Mittel, und zwar von der Wortebene über die Satzebene, ne, bis hin zu bestimmten Argumentationsmustern und Metaphern, die verschwörungstheoretischer Natur sind oder beziehungsweise die häufig in Verschwörungstheorien angewendet werden. Das heißt, im Umkehrschluss kann man vielleicht dann doch das ein bisschen schablonenartig verwenden und sagen, wenn die und die Merkmale zutreffen, also die Wörter häufig vorkommen, diese Argumentationsmuster verwendet werden, dann ist das sehr typisch für eine Verschwörungstheorie. Und dann werden wir es wahrscheinlich auch bei einer Verschwörungstheorie entdecken, die ganz neu ist. Das wäre dann sozusagen die andere Corona-Pandemie beispielsweise, die gab es vorher nicht. Also wir entdecken hier auch dieselben Muster wieder, die wir vorher schon in anderen Verschwörungstheorien entdeckt haben. Und das, glaube ich, ist auch das ganz Spannende und auch das übergeordnete Ziel unserer Forschung, dass wir nicht nur eine einzelne Verschwörungstheorie in den Blick nehmen, sondern versuchen, Verschwörungstheorien übergreifende Muster feststellen zu können.
Und was wären so drei, vier von den häufigsten Argumentationsmustern oder Metaphern, die vorkommen?
Okay, also wir haben an verschiedenen Verschwörungstheorien Analysen durchgeführt und ich greife einfach mal eine heraus. Das ist der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 durch einen islamistischen Attentäter, und innerhalb des Internets wurde das schnell als False Flag Aktion dann deklariert, also dass die Regierung beispielsweise dahinter steckt und dass dort teilweise Schauspieler eingesetzt worden sind, dass es den Anschlag gar nicht gab, dass es alles inszeniert ist. Also das sind auch so verschiedene Verschwörungsstränge, würde ich mal sagen. Es ist nicht eine Verschwörungstheorie, die darum kursiert, sondern verschiedenste kleinere Perspektiven. Und wir haben uns hier mit YouTube-Kommentaren beschäftigt, die unter den 20 Videos anzutreffen sind, die am häufigsten aufgerufen worden sind und die eben von dieser Verschwörungstheorie handeln. Und da haben wir erstens auf der Wortebene ein spezifisches Vokabular feststellen können. Man kann auch von Entlarvungsvokabular sprechen. Das sind erstmal gar nicht so auffällige kleinere Wörtchen, ne, die einem vielleicht beim ersten Lesen gar nicht so in den Sinn kommen, die aber durch computergestützte Frequenzanalysen sichtbar gemacht werden können. Das sind sowas wie nicht und kein, also Negationswörter. Das ist sowas wie angeblich, vermeintlich, sogenannt, also der sogenannte Anschlag, die vermeintlichen Attentäter und so weiter und so fort. Man sieht aber, dass diese Wörter konstitutiv sind für die Verschwörungstheorie, wenn man sie mit dem allgemeinen Wortschatz vergleicht. Also man kann Parallelkorpora dann sozusagen befragen. Für das Standarddeutsche gibt es dort recht gute Korpora, innerhalb der vor allem Zeitungstexte gesammelt sind. Und wir haben feststellen können, dass diese Entlarvungswörter 10-mal so häufig vorkommen in diesen YouTube-Kommentaren. Und das ist schon eine bemerkenswerte Zahl. Das wäre also auf der Ebene des Wortschatzes etwas Besonderes. Und dann kann man die einzelnen sprachlichen Ebenen einfach ein bisschen höher gehen. Dann haben wir etwas im Bereich der Wortbildung. Also wir werden neue Wörter gebildet. Dort haben wir viele Komposita gefunden, also Zusammensetzungen mit Fake, Fake-Anschlag, Fake-Polizisten, Fake-Opfer und so weiter. Dann noch eine Ebene weiter, das ist eigentlich sehr schön, weil das sehr anschaulich ist, wären Redewendungen oder Phraseologismen, wie man in der Linguistik sagen würde. Also da wird etwas unter den Teppich gekehrt, ne? So in diese Richtung. Also alles solche Redewendungen, das stinkt bis zum Himmel oder sowas, die auf diese Inszenierung, die auf diese beiden Plots eigentlich wieder anspielen. Also dass man versucht, den offiziellen Plot als falsch, als unglaubwürdig darzustellen. Und dann, das geht auch in den Metaphernbereich über, also Metaphern aus der Theatermetaphorik, würde ich mal sagen, also Puppenspieler, wir müssen hinter die Kulissen schauen, wir sind alles Marionetten, die ziehen die Fäden im Hintergrund, die Politiker und so weiter. Das wäre so ein Metaphernetz, was sich dort aufmacht. Und dann in Richtung Argumentationsmuster, also abstraktere, komplexere Argumentationen, die immer wieder vorkommen, also nicht nur einmalig auftreten. Das wären, da möchte ich mal zwei nennen. Einmal der Topos der fehlenden Beweise. Also häufig wird dann in diesen Kommentaren angeführt, dass es keine Beweise gäbe. Es gäbe keine Handyaufnahmen von dem Anschlag, was ja normalerweise immer der Fall ist, weil alle Leute immer alles mitfilmen. Es gäbe keine, und das geht dann schon ins Makabere, es gäbe keine Blutspuren, es gäbe keine Leichen, die gefunden wurden, es gäbe keine Opfer, es gäbe keine Angehörigen von den Opfern und so weiter und so fort. Also viele einzelne Beispiele, die aber zu diesem abstrakteren Muster dann zusammengefasst werden können, fehlende Beweise. Und ein zweites wäre, und das finde ich ganz spannend, weil wir das auch in anderen Verschwörungstheorien immer wieder haben, das der physikalischen Unmöglichkeit. Also da wird dann wirklich versucht, mit dem laienhaften Verständnis von Physik und Mathematik, auch mit Rechenbeispielen in diesen YouTube-Kommentaren nachzuzeichnen, dass die offiziellen Zahlen nicht stimmen können. Also der LKW hätte doch gar nicht mit der angegebenen Geschwindigkeit durch diese enge Gasse fahren können. Die Buden, die der umgefahren hat, da stehen doch noch welche auf den Videos, das sieht man doch, das ist doch nicht möglich physikalisch und so weiter und so fort. Also auch hier viele einzelne Bestandteile, die immer wieder darauf abzielen zu sagen, das, was in der offiziellen Version gesagt wird, ist physikalisch gesehen gar nicht möglich, also muss es falsch sein, was offiziell gesagt wird. Und das haben wir beispielsweise auch bei der Mondlandungsverschwörungstheorie. Ne? Also das haben wir vor allem bei solchen Verschwörungstheorien, wo wissenschaftliche Daten auch eine Rolle spielen. Ja? Und auch bei der Mondlandungsverschwörungstheorie haben wir auch vor allem diesen Topos der physikalischen Unmöglichkeit. Also die Menschheit sei gar nicht in der Lage gewesen, damals mit diesem Raumschiff zum Mond zu fliegen und so weiter. Ne?
Das finde ich sehr spannend und vor allem auch sehr konkret. Wobei man ja dazu sagen muss, meistens ist es ja so, vor allem, Sie haben jetzt gesagt, gerade bei der Argumentation, das ist ja meistens einfach falsch. Also zu behaupten eben, es gibt keine Zeugen, es gibt keine Opfer oder sonst was, das ist ja tatsächlich empirisch eigentlich falsch.
Ja, genau. Mit diesem Falsch und Wahr, also oder mit diesem Wahrheitsaspekt, das ist auch so eine Sache, mit der wir uns, und das muss ich klar betonen, nicht wirklich auseinandersetzen in unserer linguistischen Forschung. Also, und da gibt es eigentlich zwei Richtungen auch in der Verschwörungstheorieforschung. Die eine Richtung sagt und definiert auch Verschwörungstheorien so, dass sie grundsätzlich falsch sind. Es ist falsch, was in Verschwörungstheorien behauptet wird. Diese Richtung schlagen wir eher nicht ein, sondern wir gehen von der wissenssoziologischen Richtung aus, die eben sagt, dass ja Wirklichkeit sozial konstruiert ist in dem Maße und dass es uns dann eben weniger darauf ankommt und wir auch gar nicht die Frage stellen, ist das jetzt wahr, was dort in den Texten steht oder ist es falsch, sondern unsere Frage ist dann eher, wie kommt es dazu, dass Personen an so etwas glauben und wie wird das sprachlich hergestellt, dieser Glaube, fernabgesehen davon, ob das nun wahr oder falsch ist, ne? Da mögen David Römer und ich unsere eigene persönliche Meinung haben, die wahrscheinlich auch in solchen Interviews wie jetzt gerade zum Vorschein kommt ein bisschen. Aber in unseren in unseren Papern, unsere Forschung umgehen wir das, beziehungsweise wir fokussieren es einfach nicht. Für uns ist es ja auch kein essentieller Bestandteil der Definition, wie ich vorhin erklärt habe.
Aber es macht eigentlich durchaus Sinn, die Frage, ob das eine Verschwörungstheorie ist, ja oder nein, davon zu trennen, ob es richtig oder falsch ist. Weil wenn wir nur noch uns überlegen, ob Verschwörungstheorien falsch oder richtig sind, es kann ja durchaus sein, dass etablierte Theorien auch nicht ganz richtig sind. Und wir sollen ja nicht aufhören, kritisch darüber nachzudenken, nur weil die gut klingen und keine Verschwörungstheorien sind. Also das macht durchaus Sinn. Was mir aber jetzt auch auffällt, aus den Punkten, die Sie genannt haben, wir bei Alexandria haben wir, wenn ich einen kleinen Disclaimer machen darf. Wir gehen ja davon aus, dass wissenschaftliches Arbeiten wirklich auch Sinn macht und quasi uns wirklich dabei hilft, die Realität besser zu verstehen und zu verarbeiten. Und wenn ich mir das so anschaue, dann widersprechen eigentlich Verschwörungstheorien wunderbar allem, was man sagt, das ist gutes wissenschaftliches Arbeiten. Also wenn man einen wissenschaftlichen Text schreiben würde und man würde oft angeblich und vermutlich und so weiter schreiben, dann wäre das nicht genügend. Wenn man die ganze Zeit Phrasen reinwerfen würde, würden da auch Leute sagen, na, überlegen Sie sich das noch einmal. Und das Gleiche auch bei der Argumentation, wenn man immer damit argumentiert, dass es so ja nicht geht, würden auch viele Professoren, Professorinnen, Gutachter, Gutachterinnen sagen, das ist nicht gut gearbeitet. Ja, also da sehe ich eine interessante Verbindung.
Ja, nur ein Kommentar dazu. Diese vermeintlich, sogenannt, angeblich, diese Wörtchen werden ja nur eingesetzt, um den offiziellen Plot anzugreifen, um die eigene Story als glaubwürdig darzustellen, wird sowas verwendet wie klar, offensichtlich, das ist ganz deutlich. Also da werden schon dann eben Adjektive oder Adverben eingesetzt, die sehr klar definiert sind oder die auf etwas sehr Klares verweisen und die nicht irgendwie so schwammig formuliert sind und irgendwie dann da etwas als unglaubwürdig angreifen würden.
Und das ist auch spannend. Das ist ja, also Absolut. Und aber auch das ist ja tatsächlich in wissenschaftlichen Arbeiten. Also wir versuchen ja, falls wir Zuhörerinnen haben, was wir auch sehr hoffen, die vielleicht mit wissenschaftlichen Arbeiten noch nicht so vertraut sind. Auch das würde mich, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit lese, aufhorchen lassen, wenn da jemand die ganze Zeit schreibt, das ist ja klar und das ist ja offensichtlich und das muss so sein. Dann würde ich auch sagen, ein seltsames Wording, ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da wird versucht sozusagen irgendwie das als Fakt darzustellen, was vielleicht ja diskutierbar zumindest mal ist. Ne? Das findet man ja auch in wissenschaftlichen Arbeiten, wo man abwägen muss, wo man auch vielleicht seine eigene Meinung auch nicht wirklich so formulieren sollte, wie ich finde, das ist klar und deutlich, sondern man sollte es dann vielleicht ins Passive setzen.
Noch ein sehr großes oder spannendes Thema rund um Verschwörungstheorien sind natürlich die Rolle der sozialen Netzwerke. Also ich weiß nicht, ob Sie, wie sehr Sie sich damit auseinandergesetzt haben, aber manche Leute behaupten, Verschwörungstheorien oder man hört immer wieder, Verschwörungstheorien gab es schon immer, sie werden halt jetzt nur sichtbarer durch die sozialen Medien. Andere Meinungen sagen, soziale Medien hat das quasi befeuert, also das pusht sich gegenseitig in die Höhe. Wie haben Sie dazu quasi auch was herausgefunden?
Das ist das ist eine sehr spannende Frage. Ich kenne auch die beiden Perspektiven, beziehungsweise zumindest den Standpunkt, dass man sagt, okay, es existieren mehr Verschwörungstheorien heute als früher aufgrund oder als wegen der sozialen Medien. Meine Frage ist dann immer, wie kann man das empirisch nachweisen? Und meines Erachtens kann man das nicht empirisch nachweisen. Man bräuchte Daten von vor 30, 40, 50 Jahren, wie viele der Deutschen glauben an Verschwörungstheorie XY oder generell an Verschwörungstheorien und müsste das dann wahrscheinlich in kleinen Schritten seit Entwicklung des Internets abgleichen. Also ich glaube, empirisch kann man das generell nicht nachweisen, welchen Einfluss jetzt Verschwörungstheorien also aus quantitativer Sicht, sage ich mal, am Glauben an Verschwörungstheorien hat. Was man aber, denke ich, aus medienwissenschaftlicher Sicht schon festhalten kann, ist, dass Verschwörungstheorien einfach durch das Internet sichtbarer sind. Sie sind frei zugänglich, also sie sind einfach zugänglicher als früher. Man kann sich mit anderen vernetzen, das haben Sie gerade eben schon angesprochen, dieser Netzwerkgedanke, und fühlt sich auch dadurch bestätigter in seinem eigenen Denken. Was man früher vielleicht eher im stillen Kämmerlein hatte, kann man jetzt mit einem Klick in die ganze Welt eben, kann man mit der ganzen Welt teilen und man hat direkt Mitstreiter, sage ich mal, in der Sache und fühlt sich dadurch auch in seinem Glauben verstärkt. Also Zugänglichkeit ist durch das Internet gegeben, Verbreitung ist natürlich auch gegeben und die Bestätigung, die soziale.
Also die berühmten Bubbles auch, von denen man immer wieder hört, wenn es ums Internet geht.
Auf jeden Fall.
Ich würde dann noch gern noch kurz darüber sprechen, was man dagegen tun kann, bevor wir dazu kommen, aber auch noch eine Frage ein bisschen persönlicher Natur. Sie haben sicher viel mit Sie haben sicher viele verschiedene gehört. Gab es da eine, die so absurd war, dass sie Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, also erstmal muss man festhalten, dass Verschwörungstheorien von der inhaltlichen Perspektive aus sehr, sehr facettenreich und vielfältig sind. Also wir haben generell zu bestimmten Toden von berühmten Persönlichkeiten, also wenn die verstorben sind, Lady Di beispielsweise, also wenn Unfälle auch noch im Spiel waren, dann garantiere ich Ihnen, dass Sie am nächsten Tag Verschwörungstheorien im Netz finden. Genauso wie zu Ereignissen politische, wie wenn Wahlen gewesen sind und so weiter, dann finden Sie immer wieder Verschwörungstheorien. Und welche vielleicht absurd ist und vielleicht dann auch ins Humoristische geht, ist natürlich die Bielefeld-Verschwörungstheorie, falls Sie das schon mal gehört haben. Es wird behauptet, die Stadt Bielefeld gäbe es gar nicht. Und da wird dann immer sowas, wenn man sich mit jemandem unterhält, dann sagt jemand, ja doch, klar, warum soll es sie nicht geben? Und dann immer die Frage, ja, warst du schon mal in Bielefeld? Nee, ich war noch nie in Bielefeld. Also ich persönlich war auch noch nie in Bielefeld. Aber man kann das ganz gut zurückverfolgen. Es ist, glaube ich, aus irgendwie... Ein Student hat, glaube ich, diese Verschwörungstheorie damals in die Welt gesetzt, so als Joke, sage ich mal. Also das wäre eher so eine humoristische, genauso wie die Flache-Erde-Verschwörungstheorie, finde ich auch recht amüsant, weil dahinter auch jetzt nicht wirklich, wie wir schon vorhin gesagt haben, jetzt nicht so eine Elite steckt. Also aus welchem Grund? Warum sollen Wissenschaftler jetzt leugnen, dass die Erde rund ist und flach ist? Und wir finden auch auf Netflix eine sehr schöne Dokumentation über die flache Erde. Also hier im angloamerikanischen Raum gibt es ja auch die Flat Earth Society, die dann ganze Kongresse auch abhält und dann Plenarsprecher und Sprecherinnen hat und ganze Stände hat, wo die Leute dann ihre Sachen verkaufen können. Das geht schon ins Humoristische und ins Amüsante. Ich finde aber eher dann solche Verschwörungstheorien untersuchenswert und wert, sie zu thematisieren, wo es dann eben ins Gefährliche überdriftet und auch wo bestimmte Handlungskonsequenzen vielleicht daraus entstehen können oder auch konkrete physische Taten wie rechtsextreme Gewalt. Und eine ist hier gerade auch wieder sehr aktuell wegen des Wahlkampfes in den USA. Das wäre die QAnon-Verschwörungstheorie. Also die ist teilweise auch in Europa jetzt zu finden, wenn sie auf Demonstrationen, vor allem in solchen rechten Kreisen, da sehen sie häufig bei den Demonstrationsteilnehmern ein Q, also den Buchstaben Q. Und die Verschwörungstheorie geht, die gab es schon 2016 auch im Wahlkampf, die geht davon aus, dass in politischen Elitenkreisen ein pädophilen Ring hantiert und dass Kinder entführt werden, in unterirdischen Gefängnissen dort festgehalten werden, gefoltert werden und ihr Blut gewonnen wird, um ein bestimmtes Aphrodisiakum zu gewinnen zu können, das zur Verjüngung eingesetzt wird. Und Clinton, Obama und so weiter und so fort. Bestimmte Hollywood-Schauspieler sollen da in diesen Ring verstrickt sein. Und das ist hier in den USA wirklich ein ganz, ganz großes Ding. Und auch Trump sympathisiert mit diesen Leuten. Und es ist teilweise schon entscheidend für den Wahlkampf. Also das ist eine weit verbreitete Verschwörungstheorie hier in den USA. Und es gab auch zuletzt zwei Attentate oder zwei Amokläufe, wo sich die Täter ganz speziell auf diese QAnon-Verschwörungstheorie berufen haben. Eine ist ganz berühmt, die war 2016, die heißt auch Pizzagate. Da ist ein 28-Jähriger in eine Pizzeria in Washington gelaufen, weil er dachte, dort sei im Keller ein Versteck für Kinder, was von Hillary Clinton irgendwie betrieben wird. Und ja, er hat sich eben auf diese Verschwörungstheorie berufen und ist dort mit Waffen dann in diese Pizzeria gelaufen, hat sich dann gewundert, dass die Pizzeria keinen Keller hatte und zum Glück wurde keiner verletzt. Also das ist schon sehr abstrus, ich meine auch vom Inhalt her. Also das, und es ist vor allem eine globale und Verschwörungstheorie. Also hier wird nicht irgendwie ein einzelnes Ereignis rausgegriffen, sage ich mal, sondern man spricht auch von Ereignisverschwörungstheorien, sondern es ist globaler gefasst. Ne? Also es ist irgendwie eine ganz dunkle Macht im Hintergrund, die sogenannten Eliten, und die agieren über die ganze Welt verteilt, um dann irgendwelche Kinder zu foltern und dort aus deren Blut dieses Aphrodisiakum zu gewinnen, was zur Verjüngung führt.
Ja, und nochmal, um auch darauf zurückzukommen, also Sie sprechen den Aspekt der Globalität an, das ist sicher auch mit dem Internet extrem in die Höhe geschossen, dass jetzt wirklich Verschwörungstheorien, die ihren Anfang in Amerika nehmen, bis nach Europa und weitergehen können, ziemlich schnell. Und das andere, was mir da jetzt auch in den Sinn kommt, und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, gerade weil Verschwörungstheorien doch oft relativ diffus sind, ist es ja dann möglich, dass man, also ich denke zum Beispiel an den Jeffrey Epstein-Skandal, dass so ein Fall dann genommen wird, um zu sagen, ja, das entspricht ja diesen Pattern und das ist ja nicht, das kann man nicht leugnen, dass der da umgekommen ist und dass der vermutlich irgendetwas mit Kinderprostitution auch zu tun hatte, ganz stark. Das kann man nicht leugnen und plötzlich wird ein Konnex hergestellt, der zwar argumentativ nicht nachvollziehbar ist, aber es klingt irgendwo für Leute vermutlich nicht unsinnig ganz.
Ja, das ist wichtig, ne, dass bestimmte Ereignisse natürlich oder dass hier auch Fakten herangezogen werden, die man nun mal nicht leugnen kann und die dann in die Verschwörungserzählung mit eingebaut werden und als Beweise natürlich auch. Ne, und die kann man auch, wenn man dagegen argumentiert, natürlich nicht absprechen. Was aber dann in Verschwörungstheorien gemacht wird, und das ist auch ein Kernmerkmal, ist, dass es keinen Zufall gibt und alles miteinander vernetzt ist. Also es werden diese Muster dann auch gesucht. Also wenn wir einen Einzelfall haben und der passt irgendwie zur Erzählung, ne, dann wird der eingebaut und als Beweis für eben diese Superverschwörung verwendet.
Ja, und da muss man einfach, und das ist halt auch, glaube ich, ganz entscheidend, dass Leute verstehen, dass einzelne Ereignisse, die an sich stimmig sind, die tatsächlich stattgefunden haben, dass die Verbindung zwischen diesen beiden Ereignissen eigentlich fast einer noch stärkeren Argumentation, einer noch stärkeren Untersuchung bedarf, als die beiden Ereignisse selber. Also Leute, ich glaube, oft wird so leicht eine Verbindung geschlossen, wobei gerade die Verbindung das ist, was eigentlich besondere Aufmerksamkeit bedarf.
Ja.
Extrem, extrem spannend, also wie Sie sagen können, wie gefährlich das werden kann. Und es ist ja auch, denke ich, auch ein Problem, dass man ja nicht bei einer Verschwörungstheorie alles glauben muss, um irgendwie in diese Verschwörungstheorie hineingezogen zu werden. Also wenn wir jetzt wieder zur Umvolkungstheorie kommen, vielleicht gibt es viele Leute, die sagen, ja, vielleicht ist das jetzt nicht genau die Merkel oder so, aber es passiert etwas und das reicht mir schon.
Ja.
Also sehr, sehr, sehr spannend. Wir haben tatsächlich auf Alexandria, wenn ich da nochmal einen kleinen Disclaimer anbringen darf, wir haben zur Flat Earth Theorie ein bisschen was geschrieben.
Das habe ich gesehen,
da aufgedröselt. Das ist wirklich tatsächlich sehr spannend auch. Und wir haben uns, und ich glaube, was ganz spannend ist da, und da kommen wir jetzt schon auch ein bisschen zu den Lösungsansätzen, was man zum Beispiel bei der Flat Earth Theory, die ist jetzt womöglich politisch nicht so gefährlich, wie eben zum Beispiel diese Q-Theory, was Sie da erwähnt haben, aber sie zeigt uns schon, es gibt einen ziemlichen Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, und das ist auch wiederum gefährlich in seiner eigenen Form. Und ich weiß, als Sie untersuchen vor allem und analysieren Verschwörungstheorien, aber im Zuge Ihrer Forschung haben Sie sich auch mal überlegt, welche Maßnahmen man sinnvoll setzen kann, um sie einzudämmen, beziehungsweise sind Sie mit Maßnahmen in Berührung gekommen, die funktioniert haben?
Also generell sind wir bemüht, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und Wissenstransfer. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Und man spricht ja immer von dem berühmt-berüchtigten Elfenbeinturm. Man soll aus dem Elfenbeinturm vor allem sozial- und geistwissenschaftliche Fächer, die ja wahrscheinlich von Natur aus weniger Anknüpfungspunkte haben und weniger Anwendungsbezug wie jetzt im naturwissenschaftlichen Bereich. Also das ist uns wichtig. Von daher auch heute das Interview für Ihren spannenden Podcast. Um einfach den Leuten zu zeigen, was machen wir da? Sprache in Verschwörungstheorie, das hört sich erstmal schillernd an. Was konkret wird hier gemacht? Deswegen fand ich es auch gut, dass Sie konkret nach den Methoden gefragt haben, wie wir vorgehen, welche sprachlichen Elemente wir dort untersuchen. Und das eben, wir versuchen das dann eben der allgemein interessierten Bevölkerung auch verständlich darzulegen. Eben in Öffentlichkeitsarbeit, also in Radio oder in Zeitungen. Und ja, jetzt die Frage, was kann man dagegen tun, dass Verschwörungstheorien, dass es weniger an sie geglaubt wird, dass man vielleicht kritisch dem Ganzen gegenüber steht? Das ist eine schwierige Frage. Das geht auch eher in eine psychologische Richtung. Da muss man erstmal wissen, welche Personen sind anfällig für Verschwörungstheorien, warum glauben sie? Das hat häufig ja auch noch andere Gründe, die vielleicht auch individuell bedingt sind. Und dann kann man versuchen, aus sozialpsychologischer Perspektive eventuell, ja, Gegenmaßnahmen einzuleiten. Von daher verweise ich hier sehr gerne auf eine Kollegin aus Mainz, Pia Lamberti, die auch ein Buch jetzt gerade veröffentlicht hat zu Verschwörungstheorien und die sich eben aus dieser psychologischen Perspektive damit beschäftigt. Und was auch in diesem Zusammenhang dann auch wichtig ist, glaube ich, dass wir während der Corona-Zeit jetzt gerade nicht nur ein Aufblühen oder die Allgegenwärtigkeit von Verschwörungstheorien spüren, sondern was mir speziell aufgefallen ist, ist auch, dass Verschwörungstheorien sehr stark thematisiert werden von den Medien. Also die Forschung zu Verschwörungstheorien, Entschuldigung. Also nicht nur Verschwörungstheorien als solche, sondern dass auch wirklich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie zum Beispiel Frau Lamberti, eingeladen werden. Es gibt Interviews, es gibt kleine Dokumentationen. Sie war beispielsweise bei den Tagesthemen als Live-Interview zugeschaltet und hat dort ihre Forschung vorgestellt. Also auch diese Aufklärungsarbeit, glaube ich, hat extrem zugenommen im Zuge von Corona. Also es gibt Podcasts wirklich zu Verschwörungstheorien aus wissenschaftlicher Sicht, die sich wirklich nur mit diesem Thema beschäftigen. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, generell aufzuklären und seine Forschung allgemeinverständlich vorzustellen.
Es gibt ja, glaube ich, tatsächlich jetzt haben auch Internet-Suchmaschinen und so weiter angefangen, quasi Fake News ähnliche oder verschwörungstheoretisch ähnliche Beiträge weiter nach unten zu reihen, dass man die nicht gleich sieht. Also es gibt da wirklich einen gesellschaftlichen Ruck anscheinend, was das angeht.
Das ist mir jetzt neu, aber das ist natürlich erstmal für die Sichtbarkeiten, also erstmal um die Sichtbarkeit ein bisschen einzudämmen. Also was ich auch gelesen habe, ist, dass zum Beispiel auf YouTube, dass YouTube zum Beispiel einschalten soll, wenn dort zu viele verschwörungstheoretische Videos vorhanden sind oder generell verschwörungstheoretische Videos gepostet werden, dass diese Instanz dann irgendwie dort eingeschaltet werden soll, das Ganze dann herunternehmen soll. Inwiefern das jetzt rechtlich machbar ist oder ob das praktiziert wird, weiß ich nicht. Aber das wäre natürlich eine Maßnahme, um dem Ganzen so ein bisschen medial den Wind aus den Segeln zu nehmen dann auch. Aber ich glaube, es kommt halt auch immer darauf an, wie tief man schon in den Fängen ist. Und ja, ob man sich dann davon noch abhalten lässt, dass es halt nicht irgendwie ganz oben bei der Google-Suche angezeigt wird, sondern erst auf der nächsten Seite. Wer danach sucht, der wird fündig, sage ich mal. Ne? Und der weiß auch, in welchen Kreisen und so weiter er sich umschauen muss und wie er sein Netzwerk dann spinnen kann.
Also wir sehen jetzt, gesellschaftlich gesehen ist deine Aufklärungsarbeit von Medien, vielleicht auch von einzelnen großen Playern wie sozialen Netzwerken und sowas ganz wichtig und wird auch vermehrt gemacht. Jetzt noch eine Frage zum persönlichen, quasi Face-to-Face-Gespräch. Nehmen wir an, eine gute Freundin von Ihnen oder ein Familienverwandter kommt zu Ihnen und sagt, ja, die große Umvolkung, das ist ein großes Problem, da müssen wir jetzt was machen. Oder kommt zu Ihnen und sagt, du weißt schon, dass die Erde flach ist. Wie würden Sie dann damit umgehen?
Ja, also ich glaube, ein Patentrezept gibt es hier erstmal nicht. Ne? Und ich verweise ja auch wieder auf das Buch von Lamberti, weil sie hat, glaube ich, ein extra Kapitel dazu geschrieben, das wirklich lautet, Papa glaubt an Chemtrails, Tipps und Strategien zum Umgang mit Verschwörungsgläubigen. Und sie sagt dann, ja, dass es erstens ein Patentrezept nicht gibt, dass es individuell ist, ne, dass es auch immer eine persönliche Ebene ist, dass man sich auch nicht lächerlich darüber machen sollte, ne, egal wie verrückt vielleicht diese Theorie erstmal ist, weil ja jemanden, der einem auch vielleicht nahesteht, der Lächerlichkeit preisgeben, das ist eher kontraproduktiv. Ne? Wozu sie auch empfiehlt, ist, dass man doch versuchen sollte, mit Argumentation bestimmte Argumentationsweisen zu widerlegen. Man sollte sich dabei aber nicht ins Detail oder im Detail verlieren. Denn man selbst ist ja nicht so drin in dieser Theorie, wie jemand, der sich damit intensiv, ne, in nächtelangen Recherchen im Internet auseinandergesetzt hat. Das heißt, wenn dort dann irgendwelche Umfragen angeführt wird, ja, aber du weißt doch, die Umfrage von XY, dazu hat man selbst keine Ahnung, ne, und kann das auch nicht direkt aus dem Stegreif widerlegen. Und es braucht wahrscheinlich viel Recherchetätigkeit, um tatsächlich so einen Faktencheck zu machen. Von daher empfiehlt Lamberti, dass man auch ein bisschen an der Oberfläche kratzt und generelle Fragen stellt. Ne, warum glaubst du denn? Oder warum vertraust du einem YouTube-Kanal von irgendeinem Menschen, der das sowas postet, mehr als der allgemeinen Wissenschaft? Also, dass man allgemeinere Fragen stellt und nicht zu sehr ins inhaltliche Detail der spezifischen Verschwörungstheorie eintaucht. Und ja, das wäre ein Punkt, den man anführen könnte. Und was ich auch immer sage, ist, wenn auf YouTube irgendwelche Kommentare sind, die dann auch ins Rechtsextreme, ins Antisemitische, Menschenfeindliche geht, also man soll dagegen halten, denn man hat teilweise den Eindruck, auch als stiller Leser, also ich selbst habe auch kein YouTube, ich kann da nicht kommentieren, aber ich erforsche ja die Kommentare, und was dabei erschreckend ist, ist, dass da teilweise keine Widerrede stattfindet und keine Kontraargumentation, sondern dass sie sich dort frei entfalten können und dass Videos, die absurd sind, die menschenverachtend sind, dass die 99% Likes haben und dass in den Kommentaren dann auch noch diese Argumente aufgegriffen werden, dass sie weiterverfolgt werden, dass dort praktisch geschrieben werden kann, was man möchte, und dass sich keiner dagegen, ja, auflehnt und einfach mal einen Kommentar dann irgendwie ablässt. Das stimmt so nicht. Ne? Ich glaube, zu so ein bisschen Zivilcourage auch in dem Fall kann man aufrufen, Unterstützung.
Also ich glaube wirklich, wo wir uns jetzt einig sind am Ende, man darf Verschwörungstheorien keinesfalls unterschätzen, so absurd sie klingen mögen, und es braucht auch wirklich eine ernste Auseinandersetzung damit. Damit würde ich jetzt übergehen noch zu den Fragen aus der Community. Wir kriegen dann immer ein paar Fragen zugeschickt, die ganz spannend sind. Zwei haben wir dieses Mal ausgewählt. Die erste ist von der Emily aus Luzern, aus der Schweiz, die fragt, sind Vergleiche in der Sprache zwischen religiösen Schriften und Verschwörungstheorien zu erkennen? Und wenn ja, welche? Also hier haben wir offensichtlich die Frage, wie es auch mit Religion steht, wenn man über Verschwörungstheorien spricht, die sich auf geheime Mächte bezieht quasi.
Also die Parallelen zwischen Religion als solche und Verschwörungstheorien auf der anderen Seite.
Ja, ich glaube, da geht es vermutlich auch um Autoritätsgehörigkeit, die da unterstellt wird, und um
also was man sagen kann, genau, was man sagen kann auch, das geht jetzt auch eher in diese sozialpsychologische Richtung, dass je tiefer man innerhalb von Verschwörungstheorien ist und je mehr man daran glaubt, dass das teilweise religiöse, dogmaartige Züge annehmen kann. Und das sprechen auch beteiligte Personen, die vielleicht im engsten Familienkreis auch Leute haben, die sehr tief dort eingetaucht sind, die sind dann auch immun. Ja, da haben Sie schon recht, das geht dann in eine Richtung, dass man eigentlich mit gar keinem Argument mehr dort widersprechen kann, weil es einfach ein Dogma ist. Ne? und die Verschwörungstheorien als eine Art Religion dann auch angesehen werden kann. So würde ich jetzt diese beiden Dinge miteinander verbinden.
Ja, es ist sehr spannend. Ich glaube, wir haben sehr viele Methoden besprochen und unsere Zuhörerinnen können die nehmen und dann quasi anlegen an religiöse Texte zum Beispiel und schauen, was sie finden.
Genau, und auch vielleicht, man spricht ja nicht umsonst, oder es gibt ja verschiedene Termini, Verschwörungstheorie, Verschwörungserzählung, Verschwörungsmythos, und es gibt auch den Terminus Verschwörungsglaube, ne? Oder Verschwörungsgläubige, wie Lamberti auch dann davon spricht. Also das geht dann auch ins Religiöse dann über. Womit ich nicht sagen möchte, dass Religion generell und Verschwörungstheorien gleichzusetzen sind, ne? Aber dass wir hier natürlich bestimmte Parallelen struktureller Art vielleicht wiederfinden können.
Ja, absolut. Eine andere Frage, die uns recht spannend erschien, Matthias fragt über Facebook. Ich glaube, das haben wir auch schon kurz erwähnt. Stellt die Informierung der Menschen über Psychologie, also egal jetzt ob Individual- oder Massenpsychologie, eine Option dar, um gegen Verschwörungstheorien anzukommen? Und infolgedessen, das finde ich besonders interessant, oder könnte es sogar kontraproduktiv sein, weil Menschen dann auch erkennen, dass andere Diskurse, etwa Politik oder Religion, mit ähnlichen Mustern operieren? Die zweite Frage, oder das, was sich da anhängt, das finde ich ist ein interessanter Punkt. Wenn man jetzt quasi, ich glaube, es kommt bei uns durch, dass wir sagen, seid kritischer, also bei Verschwörungstheorien, also egal, was ihr hört, aber wenn das schon einmal so klingt, seid kritisch, forscht da kritisch nach. Jetzt kann es aber ja tatsächlich so sein, aber man kann ja nicht immer und allem gegenüber kritisch sein. Und wenn man dann plötzlich auch anfängt, alles in der Politik und alles in der Religion und vielleicht auch sehr wichtige Grundsätze ganz kritisch zu hinterfragen, weil das ist ja auch was Verschwörungstheoretiker, glaube ich, sehr gerne machen, die sagen, ja, wir sind ja kritisch. Wir sind ja eigentlich noch wissenschaftlicher als die Wissenschaftler, weil wir sind kritisch allem gegenüber.
Ja, das ist nicht okay. Also natürlich sind Verschwörungstheoretikerinnen kritisch, ne? Und es gibt ja auch dann, und das ist aus linguistischer Sicht wieder ganz schön, auch bestimmte Begriffe, mit denen man andere Leute bezeichnet, die jetzt nicht an die Verschwörungstheorie glauben, nämlich als Schlafschafe, ne? Die müssen ja nur man muss sie aufwachen, also das wäre auch wieder eine Metaphorik, dass man eben schläft und schlummert wie so eine Matrix, wenn man mal den Film bemühen darf, und dass man versuchen muss, die andere Bevölkerung aufzuwecken, und dass wie Schuppen von den Augen gefallen und so weiter. Wir sehen jetzt ganz klar, und auch immer der Vorwurf anderen, die jetzt nicht der Verschwörungstheorie zustimmen, dass diese ja nicht kritisch hinterfragen würden, dass sie alles glauben würden, was einem vorgesetzt wird. Ich finde aber in dem Zusammenhang eigentlich ganz kurios, dass es eigentlich genau umgekehrt der Fall ist. Ne? Also andere Leute, die sich vielleicht dann mit wissenschaftlichen Magazinen und mit wissenschaftlicher Forschung und mit dem, was in den Medien, in den etablierten Traditionsmedien berichtet wird, auseinandersetzen und auch kritisch abwägen. Und man kann ja kritisch denken, man kann auch dem politischen System oder bestimmten politischen Entscheidungen gegenüber natürlich kritisch denken. Also das wird ja schon gemacht, und Verschwörungstheoretiker sagen immer, sie seien aufgewacht und würden sich immer weiter informieren und würden dann im Internet recherchieren, aber sie glauben jemanden, einer Privatperson, der einfach einen YouTube-Kanal gegründet hat und dort einfach erzählt, was er will, dem glauben sie dann mehr als wissenschaftlichen Studien, auch jetzt in der Corona-Zeit. Also sowas wie in Deutschland dann den Instituten, die dann die Regierung beraten in Fragen, wie können wir umgehen mit der Pandemie, also auch Herr Drosten in Deutschland, der auch einen eigenen Podcast hat, solchen Institutionen, also gestandenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wird dann misstraut. Auf der Gegenseite aber wird alles geglaubt, was in irgendwelchen Telegram-Gruppen irgendwie von was weiß ich wem gepostet wird. Und das wird nicht hinterfragt. Und da, finde ich, sollte man sich auch mal an die eigene Nase fassen, wenn man sagt, ich bin so aufgeklärt und ich bin erwacht als Verschwörungstheoretiker, oder ich glaube nicht mehr das, was mir die Medien vorwerfen. Ja, aber Leute, ihr glaubt das, was irgendwelche Leute dort posten, und die kennt ihr noch nicht mal. Und das kann er einfach erfinden. Also ich glaube, da sollte man schon irgendwie eine gesunde Mischung dann finden.
Also ich glaube, ja, das ist auch ein, glaube ich, sehr großes Thema, was die Wissenschaft und die Wissenschaftstheorie generell fragt, ab wann darf man quasi etwas akzeptieren, wo schlägt Glaube in Wissen über? Das ist ja zwar noch nicht geklärt, aber ich glaube, ganz wichtige Fragen sind da zum Beispiel, stecken da Institutionen dahinter? Es ist klar, wenn ich ein Riesenlabor habe, wenn ich für eine anerkannte Universität arbeite, die auch wirklich immer wieder geprüft wird, die quasi da verschiedene, wo verschiedene Stimmen auch aufeinandertreffen, wo pluralistisch gedacht wird, wo es Kritik gibt, dass das einfach eher ein Ergebnis bringt, das zu glauben ist, als jemand, der, wie Sie sagen, sagen, einen YouTube-Kanal hat und halt etwas in einer Kamera redet. Ja, ich glaube, solche Schritte sind ganz wichtig zu machen.
Ja, und es fehlt, glaube ich, auch ein bisschen an allgemeinem Verständnis, was Wissenschaft ist. Und deswegen finde ich auch, also nochmal auf Ihre Frage, die ja hier im Raum steht, ne, die Wissensvermittlung und der Wissenstransfer und das plausibel machen, wie arbeiten wir eigentlich? Denn auch jetzt in Zeiten von Corona wurde dann, ja, anfangs wurde gesagt, Masken sind vielleicht doch nicht so gut und 2 Wochen später wird gesagt, wir sollen alle Masken tragen. Das kann doch nicht sein. Also, aber das auf Grundlage von wissenschaftlichen Prozessen und von aktuellen Studien und von auf einer Grundlage einer Situation, die wir so noch nie hatten, geschieht, ja, das muss ja bewusst sein. Also, dass die Wissenschaft nicht irgendwie dogmatisch ist und sagt, Masken sind generell gut oder Masken sind generell schlecht, sondern dass sie das auch erstmal eruieren muss und dass sich auch wissenschaftliche Erkenntnisse verändern können, wenn andere Daten vielleicht entwickelt werden und sich bestimmte Parameter geändert haben. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Und da haben wir aber auch wieder eine Parallele zu Populismus und Verschwörungstheorien, also diese Komplexitätsreduktion. Es gibt nur ein Schwarz und es gibt nur ein Weiß, was wir in beiden Fällen dann wiederfinden.
Ja, wunderbar. Also ich glaube, wir haben auch viel über die Wissenschaft selbst gelernt während des Gesprächs. Jetzt komme ich noch zur Alexandria Abschlussfrage, die wir all unseren Gästen stellen. Ich glaube, mehr oder weniger ist sie schon implizit beantwortet worden, aber jetzt nochmal ganz kurz. Was würde es der Gesellschaft bringen, wenn mehr Menschen über ihr Forschungsgebiet Bescheid wüssten?
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich glaube, und das ist ein Ziel unseres Projektes, dass wir eine Art sprachlich-kommunikative Aufklärung betreiben möchten. Also, dass wir uns zum ersten Mal überhaupt auch mit den Texten beschäftigen, innerhalb derer Verschwörungstheorien verbreitet werden und mit den Akteuren, die Verschwörungstheorien versprachlichen und eben mit der Frage, wie mit Verschwörungstheorien bestimmte Handlungsanweisungen oder bestimmte konkrete Handlungen auch dann evoziert werden. Also man denke an solche Taten wie in Hanau in Deutschland, wo auch diese Umfolgungsverschwörungstheorie ganz präsent war oder auch an Christchurch, ne? Da hat der Attentäter ein Manifest veröffentlicht, The Great Replacement. Also das war sozusagen die Indoktrination dieser Verschwörungstheorie, die durch Sprache ja erst in dessen Kopf gekommen ist und die grausame Konsequenz dann. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir versuchen können, mit linguistischen Methoden zu zeigen, wie Sprache denn daran beteiligt ist, dass Glaubwürdigkeit geschaffen wird und dass diesen Theorien Glauben geschenkt wird und dann auch aufzuzeigen, zu was das Ganze führen kann. Und dass eben, und das vielleicht als Schlusswort, Worte auch Taten sind. Ne? Worte sind nicht einfach nur Worte, sondern wir handeln ja mit Sprache und erreichen damit gewisse Ziele.
Ja, sehr schön. Also ich glaube, dass wenn man sich was mitnehmen kann, unter anderem ist das ganz entscheidend, Worte sind immer auch Handlungen, die man setzt. Und damit kommen wir jetzt, muss ich fast schon sagen, leider, es ist nämlich wirklich sehr spannend, zum Schluss, ganz zum Schluss auch nochmal kurz Eigenwerbung für in Ihrem Fall. Also ich glaube, es gibt zum Beispiel eine coole Twitter-Seite, die man liken kann, die werden wir dann auch verlinken. Sonst irgendwelche Kanäle, wo kann man sie finden oder Ihre Forschung?
Genau, also Sprache in Verschwörungstheorien heißt der Twitter-Kanal. Dort posten wir regelmäßig kleinere Auszüge aus unseren Studien oder verlinken auch, wenn wir Vorträge haben oder auch das heutige Podcast-Interview haben wir dort dann angekündigt. Ganz aktuell am 29.06., das findet man auch auf unserem Twitter-Kanal, habe ich ein Gespräch mit einem Politiker aus dem Bundestag, der in dem Untersuchungsausschuss Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz aktiv ist und wir unterhalten uns über diese Verschwörungstheorie dort. Das ist organisiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Man findet den Link zu diesem Zoom-Gespräch auf unserem Twitter-Kanal und kann sich dort kostenlos registrieren und dann auch teilnehmen und Fragen über den Chat stellen.
Ich glaube tatsächlich, wenn wir das jetzt, wenn wir das veröffentlichen werden, nächste Woche ist das Gespräch leider schon am 29. ist glaube ich der Montag, aber man kann jetzt nachhören können, wenn man das hier hört, wir werden vorher darauf hingewiesen haben, sage ich mal. Okay, sehr super, ja, perfekt. Ja, dann war's das eigentlich. Ich werde auch noch mal kurz sagen, man findet uns, Alexandre, auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Wir freuen uns über jeden Like, über jeden Kommentar und so weiter und so fort. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich da die Zeit genommen haben, aus Princeton, aus weit weg quasi sich dazu zu schalten und über so ein spannendes Thema mit uns zu sprechen.
Ich bedanke mich für das nette Gespräch.